SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Instagram, Snapchat, TikTok, vor allem Kinder und Jugendliche nutzen die sogenannten sozialen Netzwerke ausgiebig. Wie genau sich dieser Konsum auf ihr Wohlbefinden, ihre mentale Gesundheit auswirkt, ist bis heute schlecht erforscht. Es liegt auch daran, dass die verantwortlichen Konzerne wie Meta Zahlen unter Verschluss halten, die mehr darüber sagen könnten. Und die Jugendlichen selbst, sind sie wirklich nur noch in der digitalen Welt unterwegs? Wichtig ist da eine Zahl, die sogenannte Bildschirmzeit. Elena Weidt hat sich mal in der Innenstadt von Mainz umgehört.
Das Wetter ist mies an diesem Tag. Dicke Regenwolken hängen am Himmel. Es windet. Doch die Jugendlichen bleiben trotzdem geduldig stehen und zücken ihr Smartphone. Für diese eine Zahl.
Bildschirmzeit, wer bietet
neun
mehr?
Stunden.
Neun?
Ja, ich bin noch am Gucken. Ich glaube, sie ist am meisten, aber... Ja. 10 Stunden 34.
Okay, überbietest sie noch?
Gestern hat es 9 Stunden 12.
Doch seine Schwester, sagt einer der 15-Jährigen, ist noch schlimmer. Seitdem sie ein Handy hat, kommt sie kaum noch aus ihrem Zimmer. Fairerweise muss man sagen, dass einige auch angeben, ihr Handy zum Sport zu nutzen oder um was für die Schule nachzuschauen. Doch die überwiegende Bildschirmzeit geht dafür drauf.
TikTok schauen, Snapchat machen, Instagram, Stories.
TikTok, Snapchat, Instagram, so das Klassische halt.
Nicht jeder im gleichen Ausmaß wie zum Beispiel diese 4 Schülerinnen, alle 16 Jahre alt, zeigen.
2 Stunden ist bei mir super.
Ja, 2 Stunden.
Dass viele auch während einem Treffen mit Freunden mittlerweile immer wieder aufs Handy schauen, nervt die Schülerinnen sogar sehr.
Aber es fällt einem manchmal auf, wenn man sich so irgendwie trifft und dann doch irgendwie alle am Handy sind und man sich dann so denkt, so, was machen wir hier gerade eigentlich?
Auch der 17-jährige Henry, 11. Klasse, wollte weniger Zeit am Handy sein. Vor kurzem erst hat er sogar TikTok gelöscht und empfiehlt das auch seinen Freunden.
Ich habe jetzt auch einige schon dazu angestiftet, halt TikTok zu löschen, so, weil es halt einfach ein bisschen Zeitverschwendung ist im Großen und Ganzen.
Seitdem hat sich seine Bildschirmzeit halbiert, sagt er. Er nutzt zwar weiterhin Instagram, dort aber bewusster. Vor allem, um sich zu inspirieren, da er Mode mag und entsprechenden Influencern folgt. Dass Social Media jedoch für einige auch ein Problem ist, kennt Henry aus seinem Bekanntenkreis.
Zum Beispiel gerade in einem Freundeskreis und einer postet was mit seinen ganzen Freunden und wie sie zum Beispiel feiern sind oder so. Und dann denkt man sich, wieso mache ich das nicht? Oder wieso habe ich nicht so viele Freunde? Und dann ist es halt ein bisschen schwierig.
Der ewige Vergleich mit anderen. Die Likes unter den Fotos, eine scheinbar perfekte Welt. Ein Problem bei Social Media. Henry kann sich da mittlerweile besser abgrenzen. Das ist auch eine Frage des Alters, erklären diese beiden 18-jährigen Schülerinnen aus Mainz.
Es ist bei mir jetzt persönlich so, dass ich jetzt nicht so bin, dass ich das alles glaube, was da gezeigt wird. Und da sieht man auch mittlerweile schon schneller, dass vieles fake sein kann, auch wenn die Haut zum Beispiel echt aussieht, aber halt trotzdem makellos ist, wo man sich trotzdem hinterfragt, das geht ja eigentlich gar nicht so.
Sagt Lisa. Allerdings sagt sie auch, dass viele Jüngere das noch nicht so gut durchschauen. Obwohl sie selbst in der Grundschule ein Handy bekommen hat, würde sie das mit ihren Kindern auf jeden Fall anders machen.
Also ich habe auch ältere Cousinen mit Kindern und wenn ich da schon sehe, was sie so alles auf YouTube schauen und so, würde ich den Kindern nicht mehr so schnell ein Handy in die Hand drücken.
Fahrpläne finden, Einkäufe organisieren und bezahlen oder im Ausland kommunizieren dank der Übersetzungs-App. So ein Smartphone kann unseren Alltag sehr erleichtern. Aber wie ist das bei Kindern und Jugendlichen? Über die Nutzung von Smartphones und des Internets von Kindern und Jugendlichen habe ich mit Isabel Brandhorst gesprochen. Sie ist Psychologin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Tübingen und leitet dort eine Forschungsgruppe zur Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen. Die Uniklinik Tübingen unterhält zum Beispiel eine Kriseninterventionsstation für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und mit welchen Symptomen die jungen Leute dorthin kommen, wollte ich von Isabel Brandhorst wissen.
Also die Kinder kommen mit akuten Krisen, wie der Name der Station schon sagt. Das heißt, mit einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung zu uns in die Klinik. Und da passiert es tatsächlich nicht selten, dass familiäre Konflikte eskalieren, weil die Eltern zum Beispiel die Nutzung von Smartphones oder anderen Geräten bei ihren Kindern einschränken wollen.
Zu Hause versuchen Eltern ja oft, den Konsum einzuschränken, indem sie Zeitfenster vorgeben. Das kann zu einigem Ärger führen. Wie kann das denn trotzdem gelingen? Haben Sie da Ratschläge, wie das gelingen kann?
Ja, da hätten Sie jetzt wahrscheinlich ganz gerne so die 10 goldenen Tipps, mit denen es dann funktioniert. So leicht ist es leider nicht. Wir haben die Haltung, dass da jede Familie individuelle Lösungen finden muss, was nicht bedeutet, dass wir da Eltern keine Ratschläge geben. Wir haben ein Trainingsprogramm entwickelt, wo wir Eltern darin begleiten, gute Regeln für das eigene Kind, für die eigene Familie zu finden. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man sich mit den Kindern über die Inhalte austauscht, die sie nutzen. Also dass man nicht einfach nur sagt, so, du bist jetzt 11, du gehst jetzt in eine weiterführende Schule, hier ist dein Smartphone, bitteschön, viel Spaß damit, sondern dass man die Kinder wirklich ganz aktiv und inhaltlich auch versiert begleiten kann.
Welche Rolle spielt denn das Vorbild der Eltern? Also gibt es verlässliche Zahlen, wie die Handynutzung der Eltern auf ihre Kinder abfärbt?
Ja, also es gibt zum Beispiel die Befunde, dass wenn Eltern selbst Symptome einer Internetsucht zeigen, dass die Kinder dann ein 3,5-fach erhöhtes Risiko haben, selbst eine Sucht zu entwickeln. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn Eltern etwas sagen, aber etwas anderes vorleben, dass dann das, was die Eltern verbal an die Kinder vermitteln, dass es einfach keinen Effekt hat. Also die Kinder orientieren sich eher am Verhalten der Eltern als an dem, was die Eltern ihnen sagen.
Welche negativen Effekte können die sogenannten sozialen Medien überhaupt auf Kinder und Jugendliche haben?
Also es gibt auch positive Effekte. Ich bin kein Feind von sozialen Netzwerken, aber es gibt auch einfach eine Reihe an Gefahren, die in sozialen Netzwerken lauern. Also haben wir zum Beispiel das Thema Cybermobbing oder das Körperbild sich verschlechtert. Also dass besonders junge Mädchen mit ihrem Körper unzufriedener werden, wenn sie die geschönten Bilder in den sozialen Medien betrachten. Dann haben wir das Problem mit der Filterblase. Wenn ich nach bestimmten Suchbegriffen suche, dass dann eben mir immer weitere Informationen zu diesem Thema angezeigt werden, was dann gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, die sich in einer ja, psychisch vielleicht kritischen Phase befinden, was die meisten in der Pubertät früher oder später irgendwann mal tun, dass wenn sie sich dann depressive Inhalte anschauen oder Inhalte zur Selbstverletzung oder auch zum Abnehmen sich anschauen, dass sie dann immer mehr solche Informationen bekommen und entsprechend in ihrer vielleicht beginnenden psychiatrischen Symptomatik bestärkt werden.
Warum sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet, süchtig zu werden nach Computerspielen, Shopping-Apps oder Videos?
In der Pubertät passiert einfach wahnsinnig viel im Gehirn. Was aber noch nicht so gut ausgeprägt ist in der Zeit, ist die Selbstkontrolle. Also Jugendliche sind oft sehr impulsiv, leben im Hier und Jetzt und haben auch noch mal ein besonderes Interesse zum Beispiel an sozialen Netzwerken, weil sie dort in ihrer Identitätsfindung einfach verschiedene Dinge ausprobieren können.
Gibt's dazu auch Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche so etwas wie eine Abhängigkeit entwickeln?
Bei den sozialen Netzwerken sind es gemäß einer Studie 2,7% der Jugendlichen, die eine Abhängigkeit von sozialen Netzwerken entwickelt.
Welche positiven Seiten haben die sogenannten sozialen Medien auch für Kinder und Jugendliche? Sie haben das ja eben schon angesprochen, die wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
Ja, das ist natürlich zum einen einfach eine Unterhaltung. Es macht ja auch Spaß, sich verschiedenste Videos anzuschauen, aber man kann sich auch inspirieren lassen, Kreativität fördern. Ich schaue mir auch manchmal Videos oder Bilder an, wenn ich nach neuen Rezepten suche oder ich irgendwelche Lösungen für irgendwelche Handwerksprobleme brauche. Man kann sich natürlich mit seinen Freunden vernetzen und das dann auch über die Landesgrenzen hinweg. Und vor allem auch Jugendliche, die so ein bisschen besonders sind, ja, die jetzt vielleicht keine Interessenspartner finden zu den Themen, die sie interessieren in dem Dorf, wo sie leben. Die können einfach im Internet dann auch andere Gleichgesinnte finden und sich da sozial verbinden.
In Großbritannien wird ja überlegt, Smartphones an Schulen zu verbieten. Was halten Sie von einem Verbot?
Ich glaube, dass es für diese Thematik keine einfache Lösung gibt. Also Verbote führen ja manchmal auch dazu, dass es ein bisschen eine Challenge wird, diese zu umgehen. Also man kennt es ja auch, wenn es jetzt ein Rauchverbot an Schulen gibt, dann geht man halt auf die andere Straßenseite und dann stehen sie dann dort und qualmen. Also die Jugendlichen finden, glaube ich, schon Mittel und Wege, ihr Smartphone dann zu benutzen. Gleichzeitig glaube ich, dass ein Teilverbot auch ein Teil der Lösung sein kann. Ich glaube, es ist zum Beispiel ein großes Problem, wenn die Jugendlichen im Unterricht sind, sie spüren, mein Handy vibriert gerade in der Tasche und dann ist die Konzentration klar da und man fragt sich, was ist das jetzt? Das ist bestimmt was total Wichtiges. Ich muss da jetzt eigentlich gleich nachschauen und kann ich überhaupt noch bis zur Pause warten oder schaue ich jetzt noch schnell heimlich auf meinem Smartphone. Dann ist schon mal die Konzentration weg vom Unterricht und wenn dann die Pausenglocke läutet, dann hole ich es gleich raus, bin dann im sozialen Netzwerk, sehe noch alles andere, was mich gerade interessiert. Zack, ist die Pause rum. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe mit niemandem anderen gesprochen. Ich war nicht mal auf der Toilette, habe was gegessen. Also das ist einfach keine gute Pause. Und Jugendliche sagen ja auch in Deutschland selber, dass sie sich gestresst fühlen von den ständigen Nachrichten und von der ständigen Aufforderung des Smartphones genutzt zu werden. Von dem her glaube ich, könnten wir einfach auch einen Raum schaffen in Schulen, wo die Schüler Entlastung finden, wenn sie gezwungen werden, in Anführungszeichen, das Smartphone eine Weile wegzulassen oder auszuschalten.
Die Uniklinik Tübingen hat ja auch bestimmte Programme, sowohl für Jugendliche als auch für Eltern. Können Sie da mal Einzelheiten sagen, wie da Menschen geholfen wird?
Wir haben in Tübingen einen Schwerpunkt bei der Elternarbeit. Das heißt, wir forschen viel um das Thema, wie können Eltern ihr Verhalten verändern, um dann einem Suchtverhalten entgegenzuwirken. Da haben wir für Eltern 2 Online-Angebote. Die Informationen dazu finden die Eltern unter www.elterntraining-internetsucht.de. Dann landen sie direkt auf der Seite von der Uniklinik, wo wir die verschiedenen Forschungsprojekte vorstellen. Und da gibt es zum einen ein Online-Training für Eltern von Jugendlichen, die eine Abhängigkeit von Computerspielen oder sozialen Netzwerken entwickelt haben. Und wir haben auch noch ein Eltern-Online-Angebot für Eltern von Grundschulkindern, wo es eher um einen medienpädagogischen Schwerpunkt geht. Das heißt, Eltern können da nochmal ihre Vorbildfunktion genauer reflektieren, werden angeleitet, wie sie zu guten Mediennutzungsregeln in der Familie kommen. Und zu guter Letzt vielleicht noch für die Betroffenen ein Angebot, das zu nennen ist, das ist die Online-Brücke, ein Training für Jugendliche und junge Erwachsene, die vielleicht eine Computerspielsucht haben. Die können in einem Online-Trainingsangebot ganz anonym, kostenfrei, bald, vermutlich ab Februar, an diesem Training teilnehmen.
Isabel Brandhorst über die Angebote der Uniklinik Tübingen zum Thema Internetsucht von Kindern und Jugendlichen. Mehr Infos zu den Angeboten gibt's auf der Internetseite der Uniklinik unter elterntraining-internetsucht.de. elterntraining-internetsucht.de. Wie viel Zuwanderung braucht unser Land oder wie viel Zuwanderung verkraftet unser Land? Die Fragen werden immer wieder gestellt, vor allem in aufgeheizten politischen Diskussionen. Dabei wird oft übersehen, dass es längst Unternehmen gibt, die ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht mehr arbeiten könnten. Michael Lehmann mit einem Beispiel aus Stuttgart.
Es wird gekrimpt. Im Stuttgarter Westen krimpen, so heißt die Technik, die hochwertiges Kabelmaterial in die korrekte Form bringt. Die Kabel müssen hitzebeständig und besonders stabil sein. Millionenfach werden solche Kabel zum Beispiel in der Automobilindustrie gebraucht.
Der zählt für dich die Zahlen, die du da markierst.
Ein erfahrener Mitarbeiter lernt einen jungen Mann aus Sri Lanka ein. Bereichsleiter Jörg Miller steht bereit, falls es Fragen zur Optimierung gibt.
Im Basteln sind die alle super. Also wenn die irgendwo einen Fall habe und Krimmkontakt nicht zur Krimzange passt, das haben wir ganz oft, dann fangen die Leute an zu tüfteln. Und das ist der Riesenvorteil von den Menschen. Das sind wir Deutschen ja gar nicht mehr gewohnt, sondern da muss eine Lösung, da wird halt eine Zange gekauft für 800.000, 900.000 Euro. Und die Menschen, die sagen, guck mal, es geht auch mit dem, wenn man so und so und so macht.
Ahmad ist alleine aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, weil seine Familie noch in der Heimat lebt. Hat er Angst um sie und wir veröffentlichen zur Sicherheit seinen richtigen Namen nicht. Bei der Firma Smart Test Solutions ist er einer der schon erfahrenen Kollegen. machen.
Der wichtigste für mich ist die Atmosphäre bei der Arbeit. Der Arbeit ist, kann man sagen, ist sauber. Man hat seine private Arbeitsplatz.
Arbeiten in eigener Verantwortung an einem ruhigen, sauberen Arbeitsplatz, das schätzen viele im Team der Firma. Manufaktur steht auf dem Firmenschild. Feine Handarbeit ist nötig beim Krimpen oder Löten. Die nötige Grundruhe entsteht auch deshalb, weil es meistens jedenfalls freundschaftlich zugeht in der großen Werk- und Bastelstube der Firma. Mohammed, ein anderer iranischer Kollege, lobt seinen Bereichsleiter.
Wenn wir haben auch zu Hause Probleme oder beim Leben, der Chef kommt und redet und versucht auch eine Lösung.
Jörg Miller und andere langjährige deutsche Mitarbeiter im Team kümmern sich auch persönlich, wenn es im Asylverfahren oder beim täglichen Leben der neu zugewanderten Mitarbeiter hakt.
Ich persönlich war jetzt mit zwei Leuten schon beim Richter bzw. beim Anwalt, um einfach zu übersetzen. Also die haben ganz oft Probleme, auch gerade Mohammed, dass er vom Prinzip her in Deutschland ankommt, eigentlich das Recht auf einen deutschen Pass inzwischen hätte und auch meiner Ansicht zu Recht, weil er hier Steuern zahlt, macht seinen Lebensunterhalt ja komplett alleine.
Weil die nach Deutschland geflüchteten Smart-Mitarbeiter spüren, dass sie auch mit ihren Nöten ernst genommen werden in der Firma, bleiben sie ihrem Arbeitgeber meist über lange Jahre treu.
Wir hatten es auch schon, dass jemand die Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wurde, der durfte eigentlich ein halbes Jahr bei uns nicht arbeiten. Ja? Wir haben dann gesagt, wir kommen ihm entgegen und zahlen ihm das Gehalt trotzdem weiter in dieser Zeit, weil wir einfach nicht wollten, dass er vom Staat abhängig wird.
Investieren sollte ein Team immer mal wieder auch in ein gutes Miteinander, sagt Geschäftsführer Wolfgang Neu. Er lud im Dezember alle, also einheimische Deutsche und zugewanderte Mitarbeiter, zum Besuch in einen Weihnachtszauberwald mit Hotelübernachtung.
In jedem Dorf eine eigene Kirche, in jeder Kirche sonntags eine Messe mit dem Pfarrer, den man schon lange kennt. Die Zeiten sind längst vorbei für die katholische Kirche in Deutschland. Kirchengemeinden werden zusammengelegt zu Großpfarreien und das Ganze nennt sich dann wie im Bistum Mainz pastoraler Weg, weil es eben nicht nur um Strukturreformen gehen soll, sondern auch um inhaltliche Veränderungen. Bis 2030 sollen so 46 Großpfarreien geschaffen werden. Eine der ersten Großpfarreien ist St. Maria Magdalena Ingelheim. Dazu gehört auch die katholische Kirchengemeinde Wackernheim bei Mainz, wo man das durchaus mit gemischten Gefühlen sieht. Anne Görler.
Glühwein in Wackernheim, ein kleines Fest nach einem Konzert. Gleichzeitig der Abschied von alten Zeiten. Wackernheim gehört jetzt zu einer Großpfarrei mit 18.000 Menschen, Gemeindemitglieder.
Ich befürchte, dass man sich viel weniger sieht, dass sich alles mehr auf diese großen Gemeinden eigentlich konzentrieren.
Ich glaube, dass die Finanzen mehr Richtung Zentrale abgezweigt werden. Hier müssen wir darauf schauen, dass tatsächlich noch das Gefühl ist, dass auch mal Kirchensteuer dann auch ankommt.
Das ist sinnlos, das Ganze. Weil die jungen Leute gehen trotzdem nicht in die Kirche.
Der pastorale Weg sieht vor, die Gemeinden vor Ort sollen verantwortlich sein für das Glaubensleben und sich was einfallen lassen. Von oben wird nicht mehr viel organisiert. Die Gemeindemitglieder sind gefragt, denn der Pfarrer hat jetzt eine neue Rolle. Christian Feuerstein ist jetzt Chef eines großen Seelsorgeteams. Das besteht aus einem Dutzend Priester, Gemeinde- und Pastoralreferenten.
Wenn die Frau Meier nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann, weil der Weg zu weit ist, hatte das vor 70 Jahren noch irgendwie der Pfarrer auf dem Schirm und sagte, oh, da muss ich mal vorbeigehen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann nicht das offene Ohr für alle sein, das muss ich aber auch gar nicht, weil es die Menschen gibt, die sagen, nee, mit meinem Anliegen gehe ich doch lieber zur Frau Wüst-Rocktäschel.
Christiane Wüst-Rocktäschel ist Koordinatorin der neuen Pfarrei und damit in der Leitung mit an der Spitze. Hat das Signalwirkung?
Also ich glaube, dass Frauen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten das kirchliche Leben gerade vor Ort getragen haben. Was sich noch mal mehr, finde ich, ändert, ist, dass Verantwortung geteilt wird in der Leitung. Das ist vielleicht die Chance für Frauen, noch strategisch mitarbeiten zu können.
Seit Monaten ist Wüst-Rocktäschel am Organisieren, Sortieren und Aussortieren, zum Beispiel von Kirchen. Christian Feuerstein.
Wir haben zwei Kirchen, die bei uns nicht als Gottesdienstort weitergeführt werden.
Das hat sich in Frust auch niedergeschlagen, sicherlich auch in Unverständnis. Und dass es da auch Einschnitte geben wird, spürbare Einschnitte.
Spürbare Einschnitte auch bei den Gottesdiensten. Wo findet was statt, wann und wie oft und wie kommt man dahin? Thema auch bei Glühwein und Plätzchen in Wackernheim.
Also wir haben einen älteren Herrn, der ist jetzt 100. Das ist die Frage, ob er dann noch die Möglichkeit hat.
Da müssen wir aber trotzdem auch als Kirche dranbleiben, zum Beispiel einen Fahrdienst anbieten.
Die Älteren, die bleiben daheim. Und dann die Pandemie, die hat viele auch aus der Kirche rausgetrieben. Weil die haben sich dann an den Fernseher gesetzt und da den Gottesdienst mitgefeiert. Die sitzen im Sessel, ach, das ist ja so bequem.
Bequem wird nicht, sagt diese Frau. Die Gemeindemitglieder müssen jetzt mehr Freizeit opfern und mehr mitarbeiten für die Kirche vor Ort.
Es hängt jetzt mehr an uns. Also ich mache das einfach gerne. Aber der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und ich möchte einfach auch optimistisch sein.
Unser Lesetipp heute kommt von Michael Lehmann. Kreuz und Schwert heißt das Buch, ist von Gerhard Schweitzer. Es geht vor allem um die christlichen Ostkirchen. Die russisch-orthodoxe Kirche und die serbisch-orthodoxe Kirche feiern ja zum Beispiel erst in diesen Tagen Weihnachten. Ich habe Michael Lehmann gefragt, was das Buch für ihn so interessant macht.
Ich bin immer wieder als Besucher in orthodoxen Kirchen. Meistens, wenn ich in Griechenland Urlaub mache, auf Reisen bin, da gibt es große, imposante Bauwerke oder auch viele kleinere Kirchen und Kapellen am Meer. Und ich gehe da wie viele andere Touristen auch gern rein, habe mir von Gläubigen dann auch immer mal wieder erzählen lassen über die Gesänge, die dort zu hören sind und warum die vielen Ikonen und Heiligenbilder so besonders wichtig sind im Innern dieser Kirchen, aber, und da sind wir bei dem Buch, mir fehlte irgendwie immer der Einblick, wie dieser orthodoxe Glaube entstanden ist, wie genau er sich unterscheidet auch vom Glauben der evangelischen oder katholischen Christen beispielsweise. Und mir war auch nicht wirklich klar, warum orthodoxe Geistliche in Russland, in Serbien, auch in Griechenland und natürlich in der Ukraine oft neben Politikern oder Künstlern in der Öffentlichkeit auftreten, wie wichtig also die Orthodoxie im Leben der Menschen in diesen Ländern ist. Und das Buch von Gerhard Schweitzer, das spannt da einen interessanten Bogen auf gut 200 Seiten. Es erzählt die Geschichte der Orthodoxie und beschreibt, wie wichtig über die letzten Jahrhunderte, aber auch heute noch in vielerlei Hinsicht die orthodoxe Kirche für die Politik ist.
Was viele ja nicht wirklich verstehen, ist, wie sich zwei orthodox geprägte Länder, Russland und die Ukraine nämlich, so heftig bekriegen können. Und dabei der russische Präsident Putin auch sehr gern den Einfluss der orthodoxen Geistlichen nutzt. Was ist in dem Buch darüber zu erfahren?
Gerhard Schweitzer geht da in einem Kapitel sehr ausführlich an die Anfänge dieses Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Er beschreibt, wie in der Ukraine zunächst ja viele Menschen im Grenzgebiet zu Polen katholisch geprägt waren und wie die Orthodoxie dann immer wichtiger wurde, auch innerhalb der Ukraine. Da hat dieser Wettstreit der Kirchen zu echten Konflikten schon geführt. Die Religionsgeschichte in der Ukraine, aber auch in Russland, ist über die Jahrhunderte sehr kompliziert, auch ein bisschen verworren, aber ich finde, dass in dem Buch sehr gut aufgedröselt wird, auch wie in der Ukraine immer wieder viele Menschen sich entfernt haben von dem, was Russland und der russisch-orthodoxen Führung wichtig war. Sehr interessantes Detail zum Beispiel ist, dass sich die orthodoxe Kirche 2016 in der Ukraine in vier verschiedene Kirchen aufgespalten hat und vor der Unabhängigkeit der Ukraine 91 hat es dort nur zwei Kirchen gegeben, die russisch-orthodoxe und die griechisch-katholische. Und das ist so ein Satz in dem Buch, den man sich am liebsten gleich auf ein extra Blatt schreiben würde, um vielleicht doch dann anderswo nochmal genauer nachzuschauen.
Das klingt nach doch auch zum Teil schwerer Lektüre. Kein Buch, in dem man sonntags so mal kurz ein wenig spazieren geht, oder?
Ja, das Buch ist schon allein wegen der langen und sehr komplexen Geschichte der Orthodoxie keine leichte Lektüre, aber in einigen Kapiteln beschreibt der Schweizer, der in Stuttgart geborene Schriftsteller, der jetzt in Wien lebt, dann doch auch ziemlich fluffig und es wirkt wie aus einem locker gestrickten Historienroman dann eher, beispielsweise immer da, wo es um Istanbul geht, das frühere Konstantinopel, da ist sehr viel auch über die katholische Herrschaft in dieser weltberühmten Stadt zu lesen, über den Aufstand später gegen die Osmanen. Und man versteht auf neue Weise durch dieses Buch, wie hochpolitisch und gerade auch im heutigen Istanbul der Kampf der Religionen war und wie viel Blut auch geflossen ist.
Gibt's was du ganz konkret mitnimmst aus dem Buch?
Ich habe zum Beispiel erfahren, wie facettenreich die religiöse Geschichte einer kleinen griechischen Insel, Tinos heißt sie, ist. Dort steht eine der größten Kirchen von Griechenland, eine weltberühmte Wallfahrtskirche ist das. Und bei der Passage über die lange interessante Geschichte dieser Kirche, was da alles so passiert ist, da habe ich mir, nachdem ich das Buch dann weggelegt hatte, fest vorgenommen, während eines Griechenland-Urlaubs nochmal hinzufahren mit der Fähre nach Tinos und mit neuem Wissen auch diese Insel frisch zu erkunden.
Kreuz und Schwert heißt das Buch, ist von Gerhard Schweizer. Große Ehre für vier Mädchen aus Ludwigshafen-Ruchheim. Morgen werden sie zusammen mit über 100 anderen Sternsingern aus ganz Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin besuchen und den Segen ins Kanzleramt bringen. Unser Reporter Martin Gärtner durfte den vier in Ruchheim bei ihren Vorbereitungen zusehen und zuhören.
Der Bundeskanzler darf sich auf drei Lieder freuen. Diese werden in Ruchheim kräftig geprobt, unter der Anleitung von Stefanie Wendel.
Üben tun wir seit Anfang Dezember. Die Kinder machen das total super.
Gloria, 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 öffnet die Türen weit. Gloria, 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 es ist Sternsingerzeit.
Die 12-jährige Amelie hat schon einmal vor Politikern gesungen, nämlich 2020 in der Staatskanzlei bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Es war schon ein gutes Erlebnis bei der Malu Dreyer. Ich weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, vor jemandem zu stehen. Deswegen bin ich nicht so arg nervös wie wahrscheinlich andere, die noch nicht dort waren.
Die 10-jährige Greta hat diese Erfahrung noch nicht. Sie freut sich auf den Besuch bei Olaf Scholz.
Sehr. Weil es ist eine einmalige Erfahrung und man kann es nicht jeden Tag machen.
Greta und die 11-jährige Isabella haben sich überlegt, was sie dem Kanzler sagen wollen, sollte genug Zeit für ein Gespräch sein.
Dass wir die Kinder in Amazonien und die ganze Welt unterstützen, weil in Amazonien, die haben nicht so viel Essen und so.
Also ich würde dem Olaf Scholz auch sagen, dass es einfach nett ist, anderen Leuten, die es nicht so gut haben, wie wir zum Beispiel, zu helfen mit Spenden, weil die haben ja nicht so viel Essen, nicht so viel Trinken, keine gescheiten Häuser. Da hilft es halt ein bisschen, wenn die ein paar Spenden bekommen.
Die Bewerbung für den Auftritt im Bundeskanzleramt hatte Birgit Bastian eingereicht. Sie ist die Vorsitzende des Gemeindeausschusses der Kirchengemeinde St. Cyriakus in Ludwigshafen-Ruchheim. Als die Zusage kam, hat sie sich sehr gefreut.
Ich bin stolz drauf, ja. Ich bin auch stolz, dass die Kinder sich bereit erklärt haben, wir machen das, wir wollen das machen, das macht uns Spaß, wir würden da gerne hinfahren. Von daher bin ich sehr stolz drauf, dass wir ausgewählt wurden.
Das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.